Ich habe den Predigttext gelesen, der für die Predigt vorgesehen ist, und habe mich ertappt gefühlt. Und ich habe mich gefragt, ob ihr euch auch ertappt fühlen werdet, wenn ich den Predigttext dann irgendwann nachher vorlese. Ich fange nicht mit dem Text an, sondern ich leite mit dem Thema ein. Ich behaupte, und damit schaue ich in die Geschichte unserer Gemeinden und der Christen, ich behaupte, wer in einer christlichen Gemeinde lebt, der kann schnell abstumpfen. Vor allem dann, wenn sehr, sehr klar ist, wer dazugehört und wer nicht. Es lebt sich nämlich ganz gut in einer Blase. Einer oder viele legen in der Blase fest, was in die Blase rein darf und ab wann man in die sichere Blase gehört. Und ich denke, so geht es schon lange unter Christen. Oft sagen Christen dann, die sich in dieser Blase befinden, ja, natürlich sind unsere Türen offen, ist doch klar. Aber das Herz derselben Christen reicht oft nicht bis vor diese Tür. Menschen, die außerhalb dieser Tür vorbeigehen, fühlen sich nicht gesehen und nicht gehört. Und über der Tür steht oft unsichtbar, hier ist kein Platz für Sünder. Und diese Menschen, die draußen vorbeigehen, denken, ja, offenbar kann ich nicht dazugehören und dann will ich auch nicht dazugehören. Und ich habe mich gefragt, warum geben eigentlich auch christliche Gemeinden oft so ein Bild ab? Das ist als allgemein gesprochen. Wir können jetzt uns selber prüfen, trifft es auf uns zu oder nicht. Natürlich muss ich auch zugeben, in der Bibel lesen wir von Sündern und von Gerechten. Also von einem Unterschied zwischen Sündern und Gerechten. Und wir lesen vom Leben in der Dunkelheit und vom Leben im Licht. Aber ich behaupte, bequeme Christen sind Meister darin geworden, diese Abstände zwischen diesen Gegensätzen zu vergrößern. Ja, wenn du das tust oder das tust, dann bist du raus. Denn das lese ich so in meiner Bibel. Wenn du dies oder das nicht glauben kannst, ja, dann kannst du auch nicht dazugehören. Wenn du dies oder das nicht lassen willst, dann zeigst du nur, dass du immer noch in Sünde lebst. Diese Sätze. Leider brauchen wohl Christen immer noch klare Einteilungsmerkmale, mit denen vielleicht auch wir die Grenzen der Gemeinde setzen. Und ich will heute fragen, ist es eigentlich gut und ist es eigentlich richtig? Ich möchte mich heute nicht gegen Aussagen stellen, die die Bibel trifft. Ja, Leben im Licht und Leben in der Finsternis werden da angesprochen und die haben ihren guten Zweck. Auch von Sündern und von Gerechten wird gesprochen. Die Frage lautet aber, ist es sinnvoll, dass wir immer noch Menschen nach diesen Kriterien einteilen? Ich lese nämlich auch in meiner Bibel, dass Jesus im Umgang mit den Menschen keine Angst vor der Begegnung mit Dunkelheit und Sündern hat. Sein Ziel im Umgang mit Menschen ist nicht, dass jemand vom Sünder zum Gerechten wird. Das Ziel Jesu ist, dass Menschen zur Umkehr bewegt werden. Tja, und jetzt fragen sich sicher viele, hä, aber Umkehr bedeutet doch, dass ein Sünder umkehrt und dann gerecht ist. Ja, schon, aber daraus dürfen wir nicht ziehen, dass ein Mensch erst dann richtig ist, wenn er umgekehrt ist. Erst dann ein guter Mensch ist. Erst dann richtig liebenswert und ein Bruder und eine Schwester ist. Hier entsteht nämlich wieder die schöne Blase um uns. Und dabei vergessen wir das, was der gute Luther schon vor 500 Jahren festgestellt hat, dass jeder von uns Glaubenden nämlich zu seinen Lebzeiten sowohl Sünder als auch Gerechter ist. Wie kommen wir eigentlich dazu, zwischen uns und den anderen da draußen zu unterscheiden? Aus Gottes Sicht sehen alle Menschen gleich aus. Jeder Mensch ist Gottes geliebtes Eigentum. Jeder Mensch kommt Gott mal abhanden als sein Eigentum. Und jeder Mensch will von Gott wiedergefunden werden. Das ist die Sicht, die Jesus an den Tag legt. Jesus geht nicht in die Welt und unterscheidet zwischen Sündern und Gerechten, sondern er geht in die Welt und sieht die Menschen, die alle Gott gehören, die irgendwie alle von Gott verloren sind, ihm verloren gegangen sind und die Gott wiederfinden will. Jesus hat das vorgemacht und ich lese jetzt aus Lukas 15. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit den Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Ist doch wunderbar, diese Geschichte fängt doch toll für uns an, denn wir dürfen uns wieder mal über die Pharisäer aufregen, wie sie völlig daneben liegen. Und machen wir es besser? Wie oft sind wir lieber die klugen Insider, die drin sind, so wie die Pharisäer, und stattdessen könnten wir mit Menschen reden, anstatt sie in eine Schublade zu verweisen. Aber genau auf diese Insider reagiert Jesus jetzt folgendermaßen. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Ja, und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, das sagt jetzt Jesus da über diese Geschichte, ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Mal ganz praktisch, würde ich die 99 Schafe in der Steppe zurücklassen? Niemals. Wenn ein Schaf wegläuft, lasse ich nicht 99 in der Steppe zurück. Wenn ich nämlich eine gefunden habe, ist die Hälfte verdorst und die andere Hälfte gerissen in der Steppe. Natürlich lasse ich nicht ein Schaf zurück. So sind meine Maßstäbe. Ja? Und sollte ich es doch machen, dass ich mal kurz ganz gefährlicherweise 99 zurücklasse und das eine finde, mache ich dann eine Party mit meinen Freunden und sage, ich habe ein Schaf wiedergefunden. Dieses Gleichnis zeigt eindrücklich, wie Jesus übertreibt, um maßlos zu zeigen, wie lieb und wichtig das einzelne Schaf Gott ist. Wie lieb und wichtig es Gott ist, dass Menschen, die verloren sind, gefunden werden. Jesus erzählt ein weiteres Gleichnis. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie dann nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe die Münze wieder gefunden, die ich verloren hatte. Ich sag euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Das Ziel Jesus ist es, nicht zu zeigen, wer Sünder und wer Gerechter ist, sondern das aufzubrechen. Das Ziel Jesus ist es, dass das Verlorene wiedergefunden wird. Das Ziel Jesus ist nicht die Zufriedenstellung der 99 Gerechten, die es nicht nötig haben, dass das 100. Schaf wieder zu Gott findet. Die wollen vielleicht gar nicht, dass das letzte Schaf wiederkommt, denn dann macht die eigene Blase ja gar keinen Sinn mehr. Denn eigentlich sind ja die 99 Gerechten erst dann als Gerechte erkennbar, wenn es einen gibt, der im Unterschied zu ihnen ein Sünder ist. Aber so ist mit Gott die Rechnung nicht zu machen. Was nützt denn unsere Feststellung, dass jemand ein Sünder ist, solange wir selbst so ehrlich sind, dass wir selber Sünder sind? Was nützt es, wenn ich diese Feststellung benutze, um mich wieder gut zu fühlen? Diese Feststellung, dass jemand verloren ist, dass jemand verloren ist, muss unser Herz bewegen. Und zwar so sehr, dass sich unsere Hände und Füße und Münder in Bewegung setzen. Und das soll so wohltuend ankommen bei anderen, dass Menschen in unserer Nähe sein wollen, so wie die ganzen Sünder um Jesus, die ihn hören wollten. So dass sie wissen wollen, was es heißt, von Gott wiedergefunden zu sein. Menschen wollen nicht wissen, was es heißt, Gerechte zu sein. Die wollen wissen, was es heißt, wiedergefunden zu sein. Gott sieht doch dich als einen Glaubenden, als einen, der oder die wiedergefunden ist, auch an und sagt, oh, gut, dass du wieder bei mir bist. Und jetzt lass uns gemeinsam weitersuchen. Und ich möchte jetzt mal in dieser Sache noch einen letzten Schritt mit euch gehen. Welche Auswirkungen hätte das auf das Leben der Gemeinde, wenn wir diese Gedanken konsequent zu Ende denken? Denn ich möchte mal fragen, beim Thema Suche nach Verlorenen, in Kontakt kommen mit Verlorenen, Verlorene, die mich hören wollen, weil sie merken, das ist wohltuend, wie viel Zeit verwendest du für den Kontakt mit Menschen, die keine Ahnung haben, dass Gott sie sucht? Oder das Gleiche für unsere Gemeindearbeit. Wie ist das Verhältnis zwischen dem Zeitaufwand der Gemeinde für schon Gefundene und noch nicht Gefundene? Ich bin mal gemein. Ist es 20 zu 1? Geben wir 20 Zeiteinheiten für uns aus und eine Zeiteinheit für noch nicht Gefundene? Setzen wir 5% an Kraft und Ressourcen für Verlorene ein und 95% für uns? Ich stelle dies besonders scharf mit Absicht. Gott bewahre uns davor, dass es so ist oder dass es so sein könnte. Denn für alle Jesus-NachfolgerInnen, hier möchte ich sagen, Jesus hatte sehr, sehr viel Zeit für das Verlorene. Sehr, sehr viel Zeit. Da sah das Zeitverhältnis eher andersrum aus. Es ist ein Gedankenanstoß, den ich euch mitgeben will. Einen ziemlich ernsten. Es ist der Gedankenanstoß darüber, wie ich die Leute sehe. Wie sehe ich die Menschen? Und welche Klasse gebe ich ihnen dann? Oder wie nehme ich sie wahr? Wie nimmt Gott sie wahr? Und das andere, wie gehen wir mit dieser Sicht eigentlich als Gemeinde um? Was klar ist, die Liebe Gottes muss zu den Leuten. Und die Liebe Gottes wird durch dich sichtbar. Und zwar durch dich, der du Gerechter und Sünder zugleich bist. Mit diesem Bewusstsein geht zu den Leuten, dass auch ihr Sünder und Gerechte seid. Und dennoch bist du ein Botschafter Gottes. Dich schickt der Himmel. Verbringe Zeit mit den Menschen, die Gott immer noch sucht. Verbringe Zeit dort, wo Gott sucht. Sei wohltuend für andere. Sei der Segen, den Gott in dieser Welt schenken will. Amen.